Ich freue mich nun, dass ich mit dem zweiten Thema des heutigen Abends Herrn Kollegen Rudolf Ganger begrüßen darf. Er ist der Vorstand, wie ich schon einleitend erwähnt habe, der Kinderorthopädie und Fußchirurgie in Speising. Und ich freue mich, dass er hier ist. Er wird uns referieren über die Korrektur posttraumatischer Deformitäten an der unteren Extremität.
Ja, lieber Professor Rokitansky, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser Fortbildungsreihe. Ja, wir wechseln jetzt von der oberen Extremität zur unteren Extremität und ich möchte schon vorweg noch erwähnen, wir an der Kinderorthopädie in Speising, wir sind ja nicht involviert in die Behandlung von kindlichen Alltagsfrakturen. Das ist nicht unsere Aufgabe bei uns im Haus. Wir behandeln sehr wohl pathologische Frakturen, das heißt, wenn es zum Beispiel bei der Glasknochenerkrankung zu einer Fraktur kommt, dann wird das in der Regel immer zu uns geschickt oder bei Zysten, so wie es der Kollege Fahr schon erwähnt hat, das ist unser Metier. Wir haben aber trotzdem sehr, sehr oft mit Problemen zu tun, die im Anschluss an Frakturen entstehen. Und ich möchte noch ein bisschen noch einmal darauf eingehen, es wurde ja schon zum Teil gezeigt, was ist denn eigentlich der Mechanismus, was kann denn aus so einer Fraktur entstehen? Nun, Frakturen, die in der Nähe einer Wachstumsfuge auftreten, können natürlich oft schicksalshaft verbunden sein mit Fehlstellungen. Und das sind dann Fehlstellungen in Form von Deformitäten bzw. von Längendifferenzen. Das wirkt sich natürlich im Bereich der unteren Extremität besonders aus, wenn das mal eine Fehlstellung über 2 Zentimeter ist. Das kann man dann einfach nicht mehr so abtun. Und Sie sehen hier auf diesem linken Bild, da ist es zu einer Fraktur gekommen im Bereich der proximalen Tibia und da hat sich zum Beispiel eine Brücke, so wie es auch schon an der oberen Extremität gezeigt wurde, hier im Bereich der ventralen Tibia gebildet. Nun, eine solche Epimetaphysäre, die Fraktur kann dann natürlich in einer Deformität in allen Richtungen enden, eben abhängig davon, wo diese Brücke ist und ist in der Regel mit einer Beinlängendifferenz, die sich in der Folge vergrößert, verbunden. Kommt es jetzt zu einer Fraktur im Bereich der Tierfüße vor oder nach Wachstumsalter, dann kann das natürlich normal und schön ausheilen, ohne jegliche Deformität, aber es kann auch eine Fehlstellung entstehen, so wie wir es hier sehen, als Translationsfehlstellung. Es kann natürlich eine Beinlängendifferenz entstehen durch eine akute Verkürzung und es kann natürlich im schlechten Fall nicht heilen und weitere Interventionen erfordern. Auch das hat der Kollege Fahr schon angeführt, was wächst sich aus und da gibt es schon ganz klare Regeln. Abweichungen in der Frontalebene, vor allem wenn sie Epiphysenfugen nahe sind, wachsen sich, je jünger das Kind ist, umso besser aus. Rotationen wachsen sich nicht so gut aus und da gibt es die Regeln, die wir beachten müssen. Das heißt, wir müssen nicht immer alles gleich korrigieren. Nun, was ist denn das Ziel unserer Deformitätenkorrektur? Und ich möchte hier unsere Prinzipien mal vorstellen. Wie klären wir solche Patienten ab und was wollen wir eigentlich alles erreichen? Nun, eine Deformitätenkorrektur, wenn wir operieren, soll natürlich in allen Ebenen stattfinden. Das heißt, Frontalebene von vorne betrachtet, von der Seite betrachtet und auch in der Rotation. Wir wollen natürlich in unserem Vorgehen so minimalinvasiv als möglich sein und wir haben verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Wir können einen Knochen lenken, solange er noch Wachstumspotenz hat. Wir können ihn bremsen, indem wir auf die Fuge einwirken. Und wir können natürlich auch einen Knochen verlängern. Die Planung ist ein wesentlicher Aspekt. Und hier gibt es die Bibeln, die wir alle kennen. Und wenn wir so einen Knochen analysieren, ein Röntgenbild analysieren, gibt es gewisse Linien, die wir einzeichnen können. Also hier zum Beispiel diese sogenannte mechanische Beinachse, Gelenkslinien. Daraus ergeben sich Winkel und anhand dieser Winkel können wir exakt festlegen, wie groß eine solche Deformität ist. Das Gleiche gilt natürlich, wenn wir dann die Planung zur Korrektur machen. Wir legen wieder unsere Linien entsprechend der Normwinkel. Wir sehen, wir können eine solche Fehlstellung dann analysieren, das Ausmaß der Fehlstellung bemessen und das geht wieder in beiden Ebenen. Und es gibt natürlich auch bestimmte Osteotomie-Regeln. Wir können ja nicht immer genau an diesem Ort der Fehlstellung osteotomieren. Manchmal muss es daneben sein, aufgrund Knochenqualität, aufgrund einer Wachstumsfuge. Und dann gibt es gewisse Regeln, die wir beachten müssen, um diesen Knochen auch korrekt einzustellen. Nun, ganz, ganz wichtig, bevor wir überhaupt an eine Korrektur denken, ist die Diagnostik und dann die entsprechende Planung. Es gibt Standardröntgen und auch das hat der Kollege Fahr angeführt, ganz, ganz wichtig, wenn wir Korrekturen planen, brauchen wir perfekte Röntgenbilder. Gerade in der unteren Extremität ist der Zweibeinstand ein ganz ein wesentliches Bild. Das wird immer so eingestellt, dass die Kniescheibe exakt in der Mitte eingestellt ist. Eine Kalibrierungskugel wird angebracht auf Knochenebene und wir können dann im Anschluss dieses Röntgenbild kalibrieren. Wenn wir zum Beispiel eine Beinlängendifferenz klinisch schon festgestellt haben, wie hier an der linken Seite, dann legen wir unten schon klinisch das, da tun wir das schon unterlegen, sodass wir den Patienten schon annähernd gerade hinstellen, um somit auch Kompensationsmechanismen wie Spitzfuß oder gebeugtes Knie ausschließen. Aus der restlichen Fehlstellung kann man dann die gesamte Beinlängendifferenz sehr gut berechnen. Nun, Rotationen sind immer ein spezielles Thema hier. Natürlich schauen wir auf die Klinik, aber Genaues kann man natürlich nur mit Bildgebung erreichen. Eine Computertomographie ist möglich. Heutzutage haben wir doch die MRT auch hier zur Verfügung, nämlich ohne Strahlenbelastung. Es sind natürlich bestimmte Regeln, um der Lagerung einzuhalten und korrekte Linien zu zeichnen. Und da kann man genau die Femortorsion und auch die Unterschenkeltorsion dann bemessen. Die Computertomographie mit 3D-Rekonstruktion steht uns immer dann zur Verfügung, wenn wir komplexe Fehlstellungen haben. Hier kann man sich doch die Korrektur dann besser vorstellen, besser planen und wenn wir moderne Methoden verwenden, wie die Schnittschablonen, ist das auch immer Voraussetzung, um diese Schablonen anzufertigen. Digitale Analyse, auch ein Tool, den wir routinemäßig verwenden. Wir nehmen unsere Röntgenbilder, kalibrieren sie, zeichnen die Punkte, bekommen die Linien, bekommen die Winkel, grün immer normal, rot pathologisch. Und wir können auch mit diesen Tools Korrekturen quasi simulieren. Wir sehen, so soll es nachher aussehen, wenn wir die Korrektur machen. Da kann man manchmal auch mit der Osteotomiehöhe variieren und sieht dann, was ist jetzt das Beste, wie sieht es am besten aus. Und Sie sehen zum Beispiel hier, man muss eine sogenannte seitliche Verschiebung, eine sogenannte Translation durchführen, wenn wir eine solche Fraktur haben. Das ist ein sehr kleines Kind nach einer Infektion der Knochen gewesen und in dem Fall haben wir es dann mit Bordat und Gips versorgt. Die Ganganalyse bei uns in Speising ist ein sehr, sehr bewährtes Tool, das wir auch häufig präoperativ vor der Korrektur solcher posttraumatischen Deformitäten einsetzen. Und speziell, wenn es um Rotationsfehlstellungen geht, dann kann man das sehr, sehr schön demonstrieren und hilft uns immer wieder in der Entscheidungsfindung. Wenn wir Längendifferenzen haben, dann wollen wir natürlich auch wissen, erstens einmal, wie wirkt sich das aus bis zum Ende des Wachstums? Wenn wir mehrere Messungen haben, können wir auch schon die Differenz am Ende des Wachstums voraussagen. Und wenn wir Eingriffe planen, dann wollen wir auch wissen, wie viel wächst eine einzelne Fuge denn zum Beispiel noch. Und wenn wir, es gibt hier diverse Diagramme, das ist eines jetzt für Mädchen, die distale Femurfuge. Wir bestimmen das Knochenalter mit einem Handröntgen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, das Knochenalter ist 12 Jahre, wir bestimmen die Körpergröße, damit auch dann die Perzentile und können sagen, okay, mittlere Perzentile, 50er Perzentile, dieses distale Femur wird bei einem 12-jährigen Mädchen in etwa noch 2 cm wachsen. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Wachstumsbremsung durchführen wollen, können wir diese Methode dafür verwenden, wohl wissend, dass es nicht eine hundertprozentige Diagnostik gibt. Das Ganze gibt es natürlich heutzutage auch digital, eine App am Handy. Wir können vor allem kongenitale Deformitäten hier sehr, sehr gut oft einschätzen und auch für spezielle Fragestellungen wie bei zum Beispiel Achondroplasie, da gibt es verschiedene Charts, die wir hier auch sehr schön einsetzen können. Nun, Ich möchte Ihnen jetzt noch eine Reihe chirurgischer Methoden vorstellen, die wir bei der Korrektur eben posttraumatischer Fehlstellungen wirklich auch gut einsetzen können. Ich habe vorhin schon erwähnt, das Ziel ist natürlich immer so möglich minimal invasiv als möglich, und da ist die Wachstumslenkung ein sehr, sehr schönes Beispiel in diese Richtung. Sie sehen, wenn wir zum Beispiel ein X-Bein haben und wir haben das festgestellt an einem Zweibeinröntgen und wir montieren hier zum Beispiel dieses sogenannte Plättchen, eben als 8-Plate oder BD-Plate im Handel, zwei Schrauben, eine in der Epiphyse, eine in der Metaphyse, dann bremsen wir das Wachstum an dieser medialen Seite, geben dem Knochen an der Außenseite mehr Spielraum zum Wachstum, und eine Valgusfehlstellung würde sich da dann spontan korrigieren. Wir machen Röntgen im Abstand von etwa 8 bis 12 Wochen. Wenn die mechanische Beinachse dann an der gewünschten Position ist, können wir das Plättchen wieder entfernen. Das Wachstum geht dann normal weiter. Solche Eingriffe werden in der Regel am Ende des Wachstums durchgeführt, weil es ja auch immer einen Rebound gibt, und den wollen wir quasi verhindern, wenn wir das quasi am Ende des Wachstums durchführen. Wachstumsbremsung, natürlich kann man das auch temporär machen mit Klammern. Ja, das ist eine Methode, die wir nicht so häufig machen, weil sie auch nicht so punktgenau zu planen ist. Wir machen teilweise permanente Wachstumsbremsungen, und da wird einfach die Fuge durchgebohrt, damit zerstört. Wann macht man sowas? Vor allem dann, wenn es nicht so um punktgenaue Landung geht, wenn wir zum Beispiel eine Beinlängendifferenz aufgrund einer verschiedensten Ursachen von etwa 10 cm haben und wir wollen zum Beispiel 5 cm bremsen, dann muss man das berechnen, wann geht das, das muss das Kind vielleicht, der Knabe, 11 Jahre sein oder 10 Jahre, dann können wir zum Beispiel 5 cm bremsen, es bleiben weitere 5 cm, die wir dann mit einem Verlängerungsschritt gut ausgleichen können. Wir ersparen dem Patienten einen zweiten großen Eingriff. Nun, Wachstumslenkung, wir haben eben ein ähnliches Beispiel am Radius distal gesehen. Hier sehen wir einen Patienten, der hat sich verletzt, Trampolin gesprungen, war an der Unfallambulanz, am Röntgen war nichts zu sehen, Contusio ist ja doch was Häufiges, aber es wurde dann später, ein halbes Jahr später, ein MR gemacht, weil man gemerkt hat, oh, da geht es in Richtung O-Bein. Und man hat gesehen, durch diese Avulsionstrauma eine Brücke an der Innenseite und des Knochens, der Tibia, und auch, man sieht es auch hier, und man sieht es auch hier sehr, sehr deutlich. Und was ist passiert? Der Patient hat ein einseitiges O-Bein hier bekommen, das natürlich immer schlechter geworden ist. Wir haben diese Langenskölb-Technik, die Sie jetzt schon am Radius gesehen haben, angewendet. Diese Brücke resiziert. Wir haben Fett intubiniert und haben gleichzeitig die Wachstumslenkung an der Außenseite mit einer solchen Platte durchgeführt. Hier sehen Sie noch, wenn wir jetzt die Winkel zeichnen, das ist eine deutliche Obeinstellung im Bereich der proximalen Tibia. Wir sehen hier noch das Ganzbeinröntgen, Sie sehen hier, wo die mechanische Beinachse, das ist ja die Linie von Hüftkopfzentrum zu Sprunggelenksmitte, noch deutlich nach innen verschoben ist, und jetzt im Verlauf der Zeit wandert die nach innen, nach einem Jahr postoperativ ist es schon sehr schön. Wir haben noch weiter wandern lassen, noch ein weiteres, fast ein weiteres Jahr, um eine gewisse Überkorrektur zu erzielen. Dann wurde das Plättchen entfernt, und quasi bei Wachstumsende haben wir eine perfekte Beinachse, keine Varusfehlstellung und auch keine Beinlängendifferenz. Nun haben wir es mit größeren Deformitäten zu tun, dann bleibt oft der externe Fixateur nur zur Therapie. Und Sie sehen hier auch eine posttraumatische Fehlstellung von einem 14-jährigen Mädchen, die, kann ich zurück auch? Ich glaube, Sie haben es vielleicht kurz gesehen. Ja, vielen Dank. Ja. Sie sehen hier bei einem 14-jährigen Mädchen, da ist es zu uns gekommen, im Alter von 11 hatte sie dieses Trauma und hat geendet mit einer Rekurvation, das heißt, der Knochen ist nach hinten gebogen im Seitbild und mit einem doch deutlichen X-Knie, die mechanische Beinachse sehr weit nach außen und mit einer Beinlängendifferenz von circa 2 cm. Hier kann man natürlich akut die Fehlstellung mit korrigieren und mit einer Platte ausgleichen und stabilisieren, aber wir können damit nicht die Binding-Differenz adressieren. Und da macht es doch Sinn, wenn wir mit einem Apparat alles können. Natürlich, die Planung ist wiederum wesentlich. Wir verwenden unser Planungstool, legen die Höhe der Osteotomie in etwa fest, können schon schauen, so schaut das, soll das ausschauen in etwa. Wenn man von vorne drauf schaut, wenn man von der Seite drauf schaut, muss es in dieser Art korrigiert werden. Und das ist auch gesetzmäßig so, dass wir das quasi nach hinten schwenken müssen, um nicht eine sekundäre Fehlstellung zu provozieren. Wir machen das im Apparat, wir stellen das ein, geben die Deformitäten ein. So sieht es aus, bevor der Knochen noch korrigiert ist. Man muss ja immer eine Woche warten und dann kann man erst entsprechend einem Computerprogramm und einer Liste diese einzelnen Stäbe drehen. Das machen dann die Patienten selber. Also hier ist es noch vor der Korrektur. Und wenn wir jetzt ein Röntgen machen, 4 Wochen später, haben wir genau das erreicht, was wir vorher am digitalen Planungsprogramm gesehen haben. Wir haben genau die Korrektur schon erreicht. Wir haben die 2 Zentimeter Länge erreicht. Hier ist natürlich noch kein fester Knochen drinnen nach 4 Wochen, sondern nur beginnender Kallus. Sie sehen hier diese Schattenbildungen. Aber klinisch schaut es natürlich jetzt schon ganz anders aus. Das ist jetzt schon eine gute Beinachse. Nach 3 Monaten war das nahezu fest und nach 4 Monaten konnten wir den Apparat schon wieder abbauen und das Mädchen hat keine weitere Operation gebraucht. Nun, heutzutage werden Verlängerungsmarknägel von uns sehr, sehr gerne eingesetzt und das geht natürlich nicht bei allen Patienten, aber es stellt natürlich ein sehr probates Mittel dar. Wie funktionieren diese Nägel? Also wir verwenden den magnetischen Nagel unter Prisas hier am Markt und Sie sehen, wie das funktioniert. Der Patient hat ein solches Steuerungsgerät, da sind 2 Magneten drinnen, er hat einen Computer, wo genau eingestellt ist, wie viel man pro Schritt machen soll und man stellt sich das jetzt so vor, der Nagel ist im Knochen, ist mit 2 Schrauben oben und unten fixiert. Der Knochen ist hier an dieser Stelle durchtrennt. Im Nagel ist ein Magnet drinnen, das ist unser Steuergerät. Und wenn der Patient jetzt seinen Knopf drückt, mehr braucht er nicht machen, er muss es nur an die richtige Stelle halten, drehen sich die Magneten im Steuerungsgerät, drehen den Nagel drinnen mit und er verlängert dann automatisch. Warum geht das? Hier ist der Magnet, der sich mitdreht, hier ist ein Getriebe und hier ist eine Spindel, die sich dann quasi verlängert und wir machen in der Regel 4 kleine Schritte, a 0,5 mm pro Tag. Der Nagel könnte auch zum Beispiel komprimieren, wenn mal zu viel gemacht wurde, auch das ist möglich. Sie sehen noch einmal im Diagramm, der Knochen wird durchtrennt, der Nagel steckt im Knochen drinnen und dann beginnt nach einer Woche der Verlängerungsschritt, 1 mm pro Tag. Wir warten dann, bis der Knochen wieder zusammengewachsen ist und dann kann man den Nagel auch wieder entfernen. Ein Beispiel dazu habe ich auch mitgebracht. Das ist ein junger Mann, der hatte im Alter von 5 Jahren eine Fraktur der proximalen Tibia. Er hat eine Brücke bekommen an der Außenseite und an der Hinterseite. Und was passiert dann, wenn solche Brücke ist? Er kriegt eine X-Fehlstellung, er kriegt eine Beugung nach vorne und eine Beinlängendifferenz. Nun, wir haben dann, er war zur primären Therapie nicht bei uns, wir haben dann im Alter von 13 Jahren die Fuge komplett zerstört. Wir wollten nicht, dass die Fehlstellung noch größer wird, haben natürlich auch die Fibulafuge zerstört, damit es nicht zu einem Überwachstum kommt. Und wir wussten, am Ende des Wachstums machen wir dann eine punktgenaue Verlängerung und auch punktgenaue Achskorrektur. Das haben wir in diesem Fall dann mit einem Nagel geplant. Sie sehen hier noch einmal dann quasi am Ende des Wachstums, wie das ausgesehen hat. Also ziemlich am Ende, die Wölbung nach vorne, die Bokurvation, das X und eine Differenz von 5 cm. Wenn wir das Ganze mit einem Nagel durchführen wollen, dann müssen wir natürlich während der Operation eine exakte Korrektur der Fehlstellung machen, wiederum unser Diagramm, so soll das am Ende aussehen. Und das müssen wir natürlich interoperativ exakt umsetzen. Das funktioniert mit dem Nagel so, dass wir natürlich die Achskorrektur machen, wir machen dann Blocking-Schrauben und fangen dann eine Woche später mit dem Verlängern an. Und wir konnten bei diesen Patienten exakt die Länge herstellen und exakt die Achse herstellen. Das war dann quasi ein Jahr später und jetzt die Abschlusskontrolle hat dann dieses Bild gezeigt. Nun, Fazit zu den ganzen Ausführungen. Kindertrauma ist natürlich immer auch eine Sache, die man versucht zu vermeiden. Das heißt, Prophylaxe, Verletzungsprophylaxe ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir wollen die bestmögliche traumatologische Versorgung und wir wissen ja, Kindertrauma ist ja nicht immer eine Extremitätenversorgung, sondern Kindertrauma kann den ganzen Körper betreffen. Ein Fahrradsturz kann genauso zu einer Milzruptur führen. Das heißt, solche primären Versorgungen sind natürlich an Kinderzentren primär sehr, sehr gut aufgehoben. Und in Wien haben wir da das Donauspital, wir haben das AKH. Das ist ganz wichtig, weil man ja oft Thoraxchirurgen braucht, Chirurgen, auch Neurochirurgen brauchen kann. Wichtig ist aber, dass wir iatrogene Fehlstellungen vermeiden sollten. Wir müssen Kenntnis haben über Wachstum, über Korrekturpotenzial. Und wenn es Probleme gibt, posttraumatisch, dann macht es natürlich Sinn, eine kinderorthopädische Vorstellung durchzuführen, zwar rechtzeitig noch im Wachstumsalter. Wachstumslenkung ist sehr, sehr oft eine Option. Wir brauchen einen exakten operativen Versorgungsplan. Wir müssen alle Methoden im Kopf haben, von der Wachstumslenkung bis zur komplexen Korrektur. Herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank für diese Übersicht, aber ich möchte auch sagen, einen sehr detaillierten Einblick in die orthopädischen Techniken, auch jene der modernsten Generation. Das, was immer eigentlich auch in der Praxis eine Frage sein kann, es findet sich ein Beckenschiefstand, man diagnostiziert radiologisch eine Beinlängendifferenz, gibt es hier eine kritische Distanz, wo aus deiner Sicht wirklich eine mechanische, operative Knochendistraktion angezeigt ist?
Nun, es ist ja so, Beinlängendifferenzen um einen Zentimeter erfordern in der Regel keine Intervention. Oft besteht natürlich ein gewisser Leidensdruck seitens der Eltern und man gibt einen kleinen Ausgleich unter die Ferse im Sinne eines Silikonblättchens oder eventuell auch eine Einlage mit Ausgleich. Wenn es aber in Richtung 2 cm geht, dann, das ist, würde ich sagen, ist die kritische Grenze. Und es gilt ja auch international dann als Indikation für einen operativen Eingriff, also für einen verlängernden Eingriff, die 2 cm Grenze. Also wir handhaben es so, unter 2 cm machen wir keinen operativen Eingriff, durchaus jedoch schon oft konservative Therapie, darüber empfehlen wir den Ausgleich. Wobei von der Methodik die Bremsmethoden von uns weniger bevorzugt werden, weil sie nicht so exakt bemessbar sind. Wir müssen uns vorstellen, es kommen Patienten mit einer Differenz von 2 cm und wir sagen, okay, nächstes Jahr im Juni müssen wir eine Fuge zerstören und dann kommt raus ein Unterschied am Ende, plus minus 7, 8 mm, dann ist niemand zufrieden. Also das hat sich eigentlich relativ, dieses Thema hat sich erübrigt. Die meisten Patienten wollen ein punktgenaues Ergebnis und mit den Nägeln können wir minimalinvasiv das doch in absehbarer Zeit durchführen. Die Verkürzungsoperationen, die auch früher en vogue waren, werden auch nicht mehr durchgeführt, weil die relativ langsam heilen, weil die Muskelspannung ja wegfällt. Und wenn man es wirklich genau haben möchte, sie ist man dann doch, wenn die Indikation stimmt, bei der Verlängerungsoperation.
Das ist vielleicht noch eine ganz simple Frage. Hat eigentlich die Größe der Eltern einen Einfluss auf die Prognose, wie lang der Knochen oder auf die, die man stellt? wenn man an der Perzentile sagt, ja, das wird noch ungefähr so viel Zentimeter, wird der Oberschenkel wachsen.
Ja,
und jetzt hat man einen riesengroßen Vater und eine kleine Mama, wird das auch in einer gewissen Form berücksichtigt?
Naja, wir können natürlich mehrere Messungen machen und dann wird natürlich die Prognose umso genauer. Dann sehen wir schon, bleibt der Patient auf einer bestimmten Perzentile und in der Regel können wir dann schon sehr exakt die Endgröße vorhersehen. Und wir können natürlich auch anhand unserer diversen Kurven auch einzelne Fugen vorausplanen und das hilft schon, um das Wachstumspotenzial abzuschätzen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann nochmal meinen Dank und unseren Dank.